Alle 10 Jahre kündigt sich ein neues Jubiläum des Mauerfalls und der Vereinigung Deutschlands an. Und alle 10 Jahre sind die Germanisten darauf gefasst, ihren Beitrag zu diesem Ereignis mit dem gebührenden Talent zu leisten. Und jedes Mal auch wirft dieses Jubiläum die Frage auf, ob endlich zusammengewachsen ist, was zusammengehörte, ob es also den Deutschen gelungen ist, einen gemeinsamen politischen, geschichtlichen, soziologischen, sprachlichen und nicht zuletzt auch literarischen Raum aufzubauen. Da die Literatur im Vergleich zum Journalismus oder zur Geschichtswissenschaft aber einen langsameren Bezug zur Zeit hat und nur mittel- oder langfristige Reaktionen zulässt, man braucht immer Zeit, um einen Roman zu schreiben, bildet sie also den optimalen Ort für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit den eigenen Gründungsmythen. Die 20 vergangenen Jahre sind eine gerade ausreichende Zeitspanne, um uns einige Auskünfte über die Entwicklung des neuen deutschen Selbstbewusstseins im Spiegel der Literatur zu geben. 1989 wurde also die Entstehung eines neuen Landes eingeleitet, von dem keiner wusste, was es sein würde und mit welchen Absichten seine Bürger in die Zukunft blickten. Die Ausgangspunkte waren nicht nur in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht sehr unterschiedlich, auch im kulturellen und literarischen Bereich hätte der Unterschied kaum größer sein können. Die Akteure der DDR-Kultur beriefen sich zum Beispiel auf Gründungsmythen, die immer wieder aufgenommen wurden. Ich will hier nur einige Beispiele nennen: die Befreiungskriege der Bauern um Thomas Müntzer im Jahre 1525, die französische bürgerliche Revolution, sie wurde auch so genannt, als Vorstufe zur eigentlichen Revolution, zur eigentlichen sozialistischen Revolution, also die Revolution von 1789, und der antifaschistische Widerstand während des Dritten Reiches boten der Literatur ideologische Orientierungspunkte an, an die man sich halten musste. In der Bundesrepublik dagegen wurde auf jegliche historischen Mythen verzichtet, und dies aus sehr guten Gründen, worunter der erste und vielleicht beste Grund der provisorische Charakter des ganzen Staates war. Wenn Gründungsmythen trotz allem entwickelt wurden, wie ein neulich erschienenes Buch von Herfried Bünkler, Professor an der Humboldt-Universität, über die Deutschen und ihre Mythen, das ist der Titel des Buches, es zeigt, so geschah es jedoch nicht nur ohne Bezug auf die Mythen der Vergangenheit, Barbarossa, Friedrich II., Königin Luise, sondern sogar mit Verzicht auf jeglichen historischen Anhaltspunkt überhaupt. Das Wirtschaftswunder, die D-Mark, der VW-Käfer, der Golf, man hat sogar von einer Golfgeneration gesprochen, waren Identifikationselemente ohne historische Tiefe und ohne Gedächtnis, oder fast. Dieser Unterschied spiegelte sich in der Literatur der beiden deutschen Länder wider. In der DDR wurde aufgrund des kollektiven Bezugs zum Gründungsmythos kollektiv diskutiert, und so entstand eine vielfältige Literatur, die aber insgesamt den Eindruck einer Avantgarde vermittelte, das heißt einer bei der ganzen Vielfalt jedoch relativ einheitlichen Bewegung. In der Bundesrepublik dagegen musste nach einigen Jahren ein kollektives Unterfangen wie das Unterfangen der Gruppe 47 an den Besonderheiten der einzelnen literarischen Werke scheitern. Das heißt, große Dichter gab es auf beiden Seiten, aber mit anderen Voraussetzungen und mit anderen Perspektiven. Was ist also aus diesen entgegengesetzten Literaturen geworden? Man hätte denken können, dass das Ende der DDR unweigerlich das Ende der DDR-Literatur nach sich ziehen würde. Man hätte auch glauben können, dass der Sieg der bundesdeutschen Staatsstrukturen und Wirtschaft eine Verallgemeinerung der bundesrepublikanischen Literaturproduktion, was es auch sein mag, bewirken würde. 20 Jahre nach der Öffnung der Mauer musste noch festgestellt werden, dass weder das eine noch das andere richtig ist. Die DDR ist heute immer noch Zentralthema zahlreicher Romane und Filme. Seit Ende der 90er Jahre und seit der sogenannten Ostalgiewelle werden immer wieder Bücher veröffentlicht, die sich mit diesem verschwundenen Staat befassen. Die einen in einem völlig undramatischen und sogar witzigen Ton, die anderen in einem ernsten, tragischen Ton. Ich will hier also als Beispiel einige Namen nennen: Annette Gröschner, Katrin Askan, Jana Hensel, Jana Simon, Thomas Brustig, Jakob Hein, Grit Poppe, Jan Böttcher, Katrin Seglitz, Julia Schorch, Raik Wieland, Claudia Husch und so weiter, sind einige der Namen dieser meistens jungen, vorher unbekannten Autoren, die sich mit der DDR ihrer Kindheit oder Jugend auseinandersetzen. Darüber hinaus wurden aber auch politisch-kulturelle Anschauungen, die von ostdeutschen Autoren verteidigt wurden, und das vor der Wende. Sie wurden also nach der Wende weitergeführt und entwickelt, zum Beispiel ihre Auseinandersetzung mit den deutschen Klassikern. Ich denke hier insbesondere an Goethe. Goethe war Bestandteil des Gründungsmythos der DDR. Walter Ulbricht zum Beispiel hatte 1958, ich glaube, das war auf dem 5. Parteitag der SED, behauptet, die DDR sei der dritte Teil von Faust und verwirkliche das goethische Ideal vom freien Menschen auf freiem Grund. Deshalb kann es also uns nicht Wunder nehmen, dass ostdeutsche Autoren ihn, also Goethe, schon zu DDR-Zeiten in ein kritisches Licht rücken ließen. Anna Segers und Christa Wolf zum Beispiel bedauerten den reaktionären Kämpfer von Valmy, weil Goethe auf der falschen Seite, also nicht progressiven Seite der Geschichte geritten war. Sigrid Damm zeigte, wie er seinen Freund Lenz und seine Schwester Cornelia zerstörte, und ein anderer Autor, Jens Sparschuh zum Beispiel, zeigte, wie er Johann Peter Eckermann, seinen Sekretär, völlig ausbeutete. Obwohl Goethe nun im Vereinigten Deutschland keine so bedeutende Rolle mehr zukommt, erschien im Goethe-Jahr 1999, also zum 250. Geburtstag Goethes, Biografien, die auf ähnliche Weise Goethe von seinem Olymp herabsteigen ließen. Unter anderem Sigrid Sams Biografie von Christiane Vulpius, also von der Frau Goethes, oder Hans Blumenbergs Goethe-Biografie, die posthum erschien und in der eine vergleichbare Interpretation der Beziehung zwischen Goethe und Eckermann zu lesen ist. Der Stern Schillers dagegen scheint also in umgekehrtem Verhältnis zu dem herabsteigenden Stern Goethes emporzusteigen, wie es die Schiller-Biografien anlässlich seines Todesjahres, also 2005, zeigen. Neben dieser Weiterführung einiger geistiger Strömungen, die in der DDR wurzelten, hat ebenfalls das Verschwinden des provisorischen Charakters der früheren Bundesrepublik Deutschland Unerwartetes bewirkt. Es hat Dichter hervorgebracht, die gleichsam die deutsche Vergangenheit Revue passieren lassen. Der Erfolg des 2005 erschienenen Romans von Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, den Sie wahrscheinlich vielleicht gelesen haben, zeugt also von der Begeisterung, mit der man nicht nur alte Denkmäler wie die Frauenkirche in Dresden wiederaufbaut, sondern auch in Vergessenheit geratene historische Figuren wie den Erforscher der neuen Welt Alexander von Humboldt oder den genialen Mathematiker Carl Friedrich Gauss, die beide am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts lebten, wieder ins Leben ruft. Der eine vermaß die Welt, der andere vermaß also Deutschland und den Himmel, und ihre Begegnung veranlasst den Schriftsteller Daniel Kehlmann zu der Frage: Was ist Deutsch? Deutsch ist hier jedenfalls, was sich von Goethe abgrenzt. Humboldt zerstörte Goethes neptunische Auffassung der Welt. Der Kern der Erde ist nicht hart und kalt, sondern warm und flüssig. Gauss für seinen Teil hielt Goethe einfach für einen Esel. Goethe ist es dieser Esel, der Newton widerlegen wollte, sagt er. Deutsch ist also, was sich nicht überhebt und was sich an Zahlen, Fakten und nüchterne Genialität hält. Es geht also um Vermessung und nicht um Vermessenheit. Diese neue deutschsprachige Literatur umgeht auch alle direkten und großen Fragen der deutschen Geschichte, so wie sie den olympischen Goethe, den weniger bekannten Gauss vorzieht, so zieht sie auch der Schilderung des Dritten Reiches zum Beispiel die Sudetenfrage der Nachkriegszeit. Ich denke hier an Reinhard Jägerl und seinen Romanen Die Unvollendeten 2003 oder die chinesische Kolonie der deutschen Juden im Shanghai der 30er Jahre, Ursula Krechel, Shanghai von fern 2009 vor, oder sie interessiert sich nur für die Spuren des Kalten Krieges im Werk der Kinder oder Enkelkinder ausgewanderter Ungarn, Tschechen, Bulgarier. Also was Ungarn betrifft, denke ich jetzt an den Roman von Johanna Adorjan, Eine exklusive Liebe, 2008, glaube ich. Oder was Bulgarien angeht, Sibylle Levitscharows Roman Apostolov, 2009. Und was die Stechal angeht, Irena Bretzner, Die Beste aller Welten, 2008. So kommt also frische Luft in dunkle Winkel der deutschen Geschichte. Und die große Geschichte wird aus der Perspektive von zahlenmäßig weniger bedeutenden Akteuren betrachtet. Diese Verschiebung des Blickes, der sich auf das Detail konzentriert und das große, schwierige umgeht, zeugt von einer bestimmten Scheu dem Unsagbaren gegenüber und sicherlich auch von dem allgemeinen Willen, verhältnismäßig undramatisch vorzugehen. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Gründe dafür. Die Zeit der großen epischen Dramen scheint also vorbei zu sein, also jedenfalls der olympischen Dramen scheint vorbei zu sein. Selbst zwei sehr umfangreiche Romane, wie Thomas Brussigs Roman Wie es leuchtet, 2006, und Ingo Schulzes fiktiver Briefwechsel Neue Leben, 2005, die die Zeit also der Wende über 500, 600, 700 Seiten, also Uwe Tellkamp könnte man hier auch erwähnen, mit einer großen Anzahl von Neben- und Hauptfiguren schildern. Selbst diese Romane, also diese umfangreiche Romane, verzichten ausdrücklich auf jede Form der Überheblichkeit. Wenn die Deutschen hier auf der Suche nach neuen Gründungsmythen sind, und das sind sie bestimmt, so dürfen diese neuen Gründungsmythen nur leise heraufbeschworen werden. Ist im Bereich der deutschen Literatur also zusammengewachsen, was zusammengehört? Die Frage kann sowohl negativ als auch positiv beantwortet werden. Das von der Wende hervorgebrachte neue Selbstwertgefühl wird überwiegend von Autoren bearbeitet, deren persönliche Geschichte in der DDR wurzelt. Sie sind die literarischen Handwerker des neuen Gründungsmythos, des mythischen Erzählens über die friedliche Revolution und den Mauerfall. Das neue historische Bewusstsein wird ebenfalls von Autoren vorangetrieben, deren Abstammung die Verquickung der deutschen Geschichte mit der osteuropäischen Geschichte ans Licht bringt, was übrigens erklären kann, warum diese Schriftsteller sowohl Deutsche als Österreicher sein können. Also die Grenze ist da nicht mehr so klar zu erkennen. Auf der anderen Seite kann also der nationale und internationale Erfolg von Filmen wie Goodbye Lenin oder Das Leben der Anderen davon zeugen, dass das erweckte Interesse nicht nur die unmittelbar Betroffenen, also ehemalige Ostdeutsche oder Osteuropäer einbezieht, sondern das gesamte deutsche Publikum. Und hier sind zweifelsohne Ansätze einer zusammengewachsenen Fantasie zu erkennen. Ja.